Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Gewissensfrage. Ihr geht die Straße lang im Gespräch mit irgendjemandem und dabei wollt ihr im Vorbeigehen etwas in einen Mülleimer werfen. Den trefft ihr aber nicht. Der Gegenstand landet auf dem Boden. Zack. Was macht ihr? Zurückgehen und aufräumen oder lasst ihr das dann auch schon mal liegen? Ab 21 ist hier der Podcast mit Utzträger. Littering, die Vermüllung des öffentlichen Raums, ist ein zunehmendes Problem. Das sagen uns Leute, die sich professionell damit beschäftigen. Und überrascht uns das? Also wir kennen ja eigentlich auch die dreckigen Parks, wir kennen die Toiletten, das vermüllte Flugzeug oder Kinosäle. Aber wie schlimm ist es wirklich und wie gehen Leute damit um, die uns tatsächlich dann auch hinterherräumen müssen? Wir hören von Ari, der seine Wohnung in New York vermietet und am Ende wegen der Zwischennutzer selber rausfliegen muss. Wir sprechen unter anderem mit Eva Maria darüber, sie ist Flugbegleiterin, aber auch mit Robin. Sie arbeitet in einem Kino in Berlin-Neukölln. Und von ihr wollte ich wissen, wie ein Kinosaal denn so in der Regel aussieht, wenn der Film vorbei ist und die Leute erstmal draußen sind.
Ja, teilweise recht wild, aber es ist unterschiedlich. Kommt eher auf den Film drauf an, was vorher gelaufen ist.
Ist das tatsächlich typenabhängig vom Film? Also Liebesfilm ist dann verschmierte Eiscreme auf den Sitzen und beim Actionfilm ist alles explodiert, oder?
Genau, beim Actionfilm, wir zeigen auch gerne mal so Comic-Verfilmungen, da ist das Publikum auch ein bisschen jünger und die sind vielleicht eher unachtsam, wenn da so ein ruhiger Film ist, wo man vielleicht auch eher sich nicht Popcorn holt, sondern nur ein Weinchen oder was zu trinken, dann ist das Kino am Ende manchmal sauberer.
Okay, aber man kann sagen, grundsätzlich bist du immer aufgeregt auf den Moment, wenn das Licht wieder angeht, weil du erwartest, dass in der Regel es dann vermüllt aussieht?
Ja, das erwarten wir schon im Kino. Also man kann das ja auch ein bisschen nachvollziehen. Manchmal, wenn da so 1, 2, 3, 4 Popcorn daneben gehen, dann bückt man sich jetzt nicht, um die einzeln aufzuheben. Wenn da aber so eine halbe Tüte verschüttet ist, ist ganz was anderes. Ein paar Menschen sind dann so freundlich und kommen auch raus, wenn irgendwie auch ein Getränk verkippt ist und fragen nach einem Lappen. Andere wiederum, die schieben dann die Flasche gerne ganz weit nach hinten und die Tüte auch und das Rotztuch auch und geben da keinen Laut von sich. Und da muss man sich immer erst auf die Suche machen nach dem, wo es dann eigentlich passiert ist.
Oh, man muss sich ja auch überlegen, oder es wird mir gerade so klar, wenn mir 5 Popcorn runterfallen, ist das nicht so wild, aber wenn 100 Leuten 5 Popcorn plus X runterfallen, dann ist das ja schon ein ganz anderes Bild.
Ja.
Wie lange räumst du so ein Kino auf nach einer Vorstellung, wo es so mittelverschmutzt ist danach?
Das kommt auf die Saalgröße drauf an, aber so im Schnitt so 5 Minuten, weil man will es ja dann wirklich auch für die nächste Vorstellung, für die neuen Leute, die reinkommen, auch richtig schön sauber haben. Wenn da jetzt aber der größte Saal mit 200 Leuten irgendwie komplett explodiert ist, dann muss man auch manchmal zu zweit und dann auch mal eine Viertelstunde aufräumen.
Und dann mit Staubsauger und Lappen oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, mit Lappen, mit diesen kleinen süßen Kehrblechen, die man aus dem Kino kennt, die so einen langen Stiel haben, damit man sich nicht allzu oft bücken muss. Ja, das Nervigste ist eigentlich dann so in den Ritzen fischen zu gehen.
Bist du eigentlich sauer auf die Leute, wenn du das machst dann?
Teilweise ja.
Ja, was ist denn das Krasseste, was du da mal so gefunden hast?
Ja, das reicht von Essensresten, halb aufgegessener Pizza, halber Döner bis zu Unterhosen. Eine Arbeitskollegin hat auch mal eine Jeans gefunden, so ganz abstruse Dinge, die da irgendwie verloren gehen.
Warum verlieren Leute im Kino ihre Unterhose?
Ich schätze mal, dass sie sich nicht nur mit dem Film beschäftigt haben währenddessen.
Also da wird es dann vielleicht auch so ein bisschen ekelhaft.
Ja, also das muss jetzt auch nicht die Unterhose sein, damit es ekelhaft wird. Das kann auch irgendwie eine Rotzfahne sein, die da zwischen die Ritze gesteckt wird, ist auch immer sehr beliebt. Oder was auch immer der Klassiker ist, sind diese kleinen Bierdeckel oder vor den Getränkeflaschen, das so dazwischen zu stecken und das dann auch gefährlich, wenn man reingreift. Mm. Schneidet man sich auch gerne daran und das ist ziemlich uncool.
Warum glaubst du, machen die Leute das? Weil das tatsächlich ja zu Hause nicht unbedingt der Fall ist, dass alle irgendwas liegen lassen, was sie gerade irgendwie aus der Hand gleitet.
Ich glaube zum einen, weil das Ganze im Dunkeln passiert und im Stillen, da ist die Hemmschwelle viel geringer, natürlich das irgendwie alles zu verstecken und da irgendwo in die Ecken zu schieben. Mhm. Zum anderen ist auch einfach die Mentalität meistens, ja, ich zahle nicht nur für das Ticket, ich zahle auch für die Servicekraft und die soll mir dann gefälligst auch hinterherräumen.
Das glaubst du, dass die Leute das glauben?
Ja, ich glaube teilweise, also man merkt das schon so am Publikum, was reinkommt. An manchen Tagen sind die Leute auch schon beim Bestellen richtig nervig und sagen nicht richtig Hallo und sind unfreundlich und das sind eher die, die diese Mentalität haben. Gut, das sind die Servicekräfte und die müssen mir auch hinterherräumen. Andere Leute, die dann auch ganz offen sagen, dass sie was verschüttet haben und so, das sind dann auch eher Jüngere, die von sich aus schon mehr drauf achten. Ja, genau. Und ich glaube, in Neukölln ist unser Publikum allgemein auch eher achtsam eingestellt, aber nicht immer leider.
Und wenn wir jetzt das nochmal vom Profiling her etwas vertiefen, wie genau kann ich mir den größten Rabauken, Rabaukin vorstellen? Alter,
glaube,
Geschlecht?
Alter, Geschlecht, das ist unterschiedlich. Ich denke, das sind Leute, die vielleicht eher sonst in Multiplex-Kinos gehen. Da arbeiten ja auch generell, keine Ahnung, im Zoopalast, weiß ich, da arbeiten 30 Leute nur an einem Saal, um den aufzuräumen. Die sind ja auch riesig. Und da ist eine andere Mentalität als bei uns in so kleineren Programmkinos, wo es eigentlich viel familiärer ist. Nehmen die Leute quasi das, was sie sonst aus einem Cineplex kennen, mit zu uns rein und wir sind da halt anders eingestellt.
Wie machst du es denn selbst, wenn du im Kino bist? Räumst du dann ganz akkurat alles auf, was du irgendwie dabei hattest, oder lässt du es dann mal richtig krachen, um dich mal frei zu fühlen?
Also bei mir ist es so, ich gehe, wenn dann, eh nur in unsere eigenen Kinos und da habe ich auch schon gar keine Lust mehr, Popcorn zu essen. Das heißt, ich nehme schon von vornherein gar nichts mit, was überhaupt nur Dreck verursachen kann. Aber ja, ich glaube so, als ich noch nicht im Kino gearbeitet habe, war mein Bewusstsein dafür auch sehr eingeschränkt und jetzt, wo ich selber im Service bin ich natürlich viel offener und aufgeschlossener.
Hat dich das auch irgendwie anders geprägt, dass du dich im öffentlichen Raum irgendwie anders auch verhältst jetzt?
Ja, also so einem fallen generell Dinge auf. Oder ja, im Kino generell, wo Servicebereich ist, ist man einfach achtsamer. Man hat sozusagen nicht Mitleid mit den Leuten, aber man kennt die Erfahrung und kann schon meistens an den Gesichtsausdrücken lesen, was so gerade in denen vorgeht und ob die auch schon einen blöden Tag hinter sich hatten mit nervigen Kunden. Und da ist man schon feinfühliger auch für das, was man selber da veranstaltet.
Du hast ja auch mal in Klamottenläden gejobbt. Da hat man ja auch mit Leuten zu tun, die vermeintlich in so einer anonymen Masse untergehen. Und wie ist es da im Vergleich zum Kino?
Da ist es tatsächlich viel schlimmer, meiner Meinung nach.
Schlimmer?
Ja. Da ist es so, dass die Menschen auch einfach mit der Ware, wenn man da jetzt ein T-Shirt kauft, was nicht mehr als 5 Euro kostet, hat man auch kein Gefühl für den Wert. Und dann schmeißen die Leute das auch, während man direkt daneben steht und andere Sachen weghängt, vor einen einfach in die Ecke. Und haben da wirklich, also null Scham, das auch vor einem zu machen, ja.
Und ist das so von der Reinlichkeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, da gibt es ja auch die Umkleidekabinen, da sind die ja auch ganz alleine. Ist das auch so schlimm wie im Kino, Stichwort Unterhose?
Ja, das ist tatsächlich auch wiederum schlimmer. Also da gibt es öfters den Fall mit irgendwelchen Unterhosen oder die Leute haben ihre Hunde dabei, dann kacken die Hunde in die Umkleiden. Es gibt nicht viel Kundentoiletten und wenn das Kind dann mal muss, dann muss halt auch die Ecke der Umkleidekabine herhalten.
Also ich hatte mir ja gedacht, dass du mir irgendwie so in die Richtung was antwortest, aber dass du mir sowas antwortest, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das kommt nicht allzu selten vor, auf jeden Fall.
Nicht allzu selten, ist eher die Regel.
Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Tag ist an einem Samstag, wo es total voll ist, ein hoher Durchlauf und die Umkleidekabinen generell schon von Klamotten überquillen, dann kriegt man das als Verkäufer vielleicht in dem Moment auch nicht so mit. Als wenn es ein ruhiger Tag ist, merkt man ja, okay, hält sich die Person jetzt ein bisschen länger in der Umkleidekabine auf als nötig.
Ist das ihre Windel da, Herr Schmidt?
Genau. Und da geht es aber schnell mal unter und da haben die Leute auch recht wenig Scham, sich da auszutoben, ja.
Ach du Scheiße.
Ja, scheiße, genau.
Gibt es irgendwas, was du diesen Leuten, die dann in den verschlossenen Kabinen oder in den dunklen Kinosälen, was hinterlassen? Gibt es irgendeine Nachricht, die du vielleicht an die hättest? Jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt, um sie loszuwerden.
Naja, ich glaube, ich und meine Kollegen würden uns einfach allgemein mehr Achtsamkeit wünschen. Und wenn mal irgendein Malheur passiert, egal welcher Art, dass man offen damit umgeht und es nicht noch versucht, die Spuren zu vertuschen, was viel schlimmer macht. Und vielleicht beim nächsten Mal sich vorstellen, wie das ist, wenn man selber aus Versehen in Scheiße greift, statt in Klamottenberg.
Okay, ich glaube, das ist angekommen. Ja. Klare Worte von Robin, die so ihre Erfahrungen hat mit den Hinterlassenschaften von anderen Leuten.
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir in der Straße in Berlin, Kreuzberg, Neukölln, so die Gegend, hat jemand mal einen kaputten Schrank hingestellt. Einfach so, Sperrmüll. Irgendjemand anders hat da nach einer Weile einen Penis drauf gemalt und wieder irgendjemand anders später Großkunst drauf gepinselt. Könnt ihr euch bei mir auf Instagram angucken. Irgendwann fiel Schnee auf den Schrottschrank und am Ende des Winters war er dann auch irgendwie weg. Schreit ja kein Hahn danach. Und da stand dann aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite schon ein völlig zerschossener Flipper, den da irgendjemand für die Ewigkeit geparkt hatte. Und so geht das bei mir in Neukölln dagegen so, eigentlich kann man sagen, am laufenden Meter. Littering bezeichnet die Verschmutzung von Flächen und Räumen durch Müll. Und das geht dann aber auch schon bei ganz kleinem Müll los, Kaugummipapier und sowas. Jemand, der sich mit diesem Phänomen eingehend beschäftigt, ist Marco Breitbart. Er ist Ingenieur und am Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen tätig. Die wenigsten Menschen von uns schmeißen jetzt irgendwie einen kaputten Flipper oder ein Stück Kuchen ins Wohnzimmer und lassen das dann da liegen. Ich wollte von Marco Breitbart wissen, warum die Menschen den öffentlichen Raum dann tendenziell so viel stärker verschmutzen als ihren eigenen privaten.
Ja, das hat vor allem was damit zu tun, dass also gerade in Großstädten, dass einfach die Anonymität zum einen stärker gegeben ist als im direkten Wohnumfeld und zum anderen halt auch in diesen anonymen öffentlichen Räumen sich die Menschen einfach weniger mit ihrem Umfeld identifizieren als beispielsweise in ihrer eigenen Wohnanlage.
Gibt es da so einen Trend dazu, also einen Trend zum Littering? Wird das immer schlimmer? Wird das ein größeres Problem?
Das Thema Littering hat es schon immer gegeben, dass Menschen Abfälle in die Natur werfen. Auf jeden Fall länger als den Begriff Littering selber an sich. Beispielsweise, und das ist eines der größten Littering-Probleme, das Thema Zigarettenstummel. Aber es ist definitiv in den letzten Jahren zu beobachten, dass durch das veränderte Konsumverhalten der Menschen auch das Littering zugenommen hat. Also Beispiele hierfür sind das Thema Coffee-to-go-Becher oder aber auch Einweggrills in Parkanlagen.
Außer, dass es schlecht aussieht und einen vielleicht dann stört auf diese Art und Weise, welche Auswirkungen auf das Stadtleben hat denn dieses Littering?
Ja, also wie Sie das gerade eben schon angesprochen haben, haben wir zum einen erstmal die ästhetischen Auswirkungen. Das heißt, vor allem in den Bereichen, wo sich die Menschen gerne und am meisten aufhalten, also beispielsweise in der Innenstadt, in Einkaufsstraßen oder aber eben auch in den Parkanlagen, hat es negative Auswirkungen dahingehend, dass natürlich niemand gerne umgeben von einem Müllberg sich beispielsweise in den Park setzt oder auf die Bank in der Einkaufsstraße. Darüber hinaus haben wir aber auch verschiedene andere schädliche Auswirkungen. Das sind zunächst einmal ökonomische Auswirkungen. Das heißt, die Abfälle, die da rumliegen, die müssen natürlich wieder entfernt werden. Und dazu haben wir beispielsweise mal Hochrechnungen gemacht, dass das für Deutschland im Rahmen von der Straßenreinigung nur für den Anteil des Litterings ungefähr 740 Millionen Euro im Jahr ausmacht.
Mhm.
Des Weiteren gibt es natürlich auch ökologische negative Auswirkungen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn diese Abfälle und vor allem diese Kunststoffe in die Gewässer geraten, letzten Endes in die Meere und Ozeane.
Und gibt es auch sowas wie einen Dominoeffekt? Also der Umstand, dass Sie sagen, es wird mehr weggeschmissen. Also wenn ich jetzt sehe, hier liegen überall Kaffeebecher, dann überlege ich mir ja auch nicht unbedingt, ich muss jetzt zum nächsten Mülleimer gehen, weil ich irgendwie ein Stück Papier wegschmeißen möchte.
Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Das ist der sogenannte Broken Windows Effekt. Das heißt, die eigene persönliche Hemmschwelle sinkt, wenn ich sehe, da liegt ja eh schon alles rum oder generell der öffentliche Raum ist verschmutzt. Also da zählen auch solche Sachen wie Graffitis oder Vandalismus dazu. Im Gegensatz zu sauberen Orten, wo ich eben eine höhere Hemmschwelle habe, da meinen Müll hinzuschmeißen.
Was kann denn dagegen getan werden?
Also wie bei allen Problematiken braucht man eigentlich immer einen ganzen Strauß, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die alle Akteure, die dieses Littering verursachen, mit einbeziehen. Das sind zum einen die handelnden Personen, die diese Abfälle dahin werfen oder liegen lassen, die eben über Sensibilisierungsmaßnahmen angesprochen werden müssen. Da lässt sich ja in den letzten Wochen und Monaten ein relativ positiver Trend bei der Thematik erkennen, dass beispielsweise auch von den Fridays for Future-Bewegungen die Jugend, was dieses Thema angeht, eben nicht nur den Klimawandel, sondern auch die Problematik der Kunststoffe in der Umwelt immer sensibler betrachtet und da auch bewusster handelt. Daneben müssen aber natürlich auch die weiteren Akteure, also beispielsweise die Produzenten, in die Verantwortung genommen werden. Da wäre beispielsweise die gerade erst im Mai von der EU beschlossene Einwegplastikstrategie-Richtlinie zu nennen, wo schlichtweg bestimmte Kunststoffprodukte, die nachweislich der Umwelt schaden, einfach verboten werden.
Mhm.
Also beispielsweise sowas wie Einwegbesteck aus Plastik oder Strohhalme, Wattestäbchen etc.
Spielt denn auch sowas wie die Stadtplanung, also die Gestaltung des öffentlichen Raumes, dabei eine Rolle, wenn man sagt, man möchte das Littering verhindern oder eindämmen?
Also auf jeden Fall. Wir haben in unserer Untersuchung beispielsweise festgestellt, dass das Angebot an Entsorgungsmöglichkeiten, also sprich die Abfallwälder, die im öffentlichen Raum aufgestellt werden, zum einen, aber auch die Straßenreinigung selber nach sehr starren Mustern erfolgt. Das heißt, es wird in der Regel nicht nach dem tatsächlichen Entsorgungsbedarf geschaut, sondern es wird einfach stadtplanerisch festgelegt, wo ein Eimer hinkommt und wie er auszusehen hat.
Jede dritte Eiche in Eimer.
Genau. Und da gibt es auch verschiedene Studien, die beispielsweise nachweisen, wenn ich diese Eimer gut sichtbar gestalte, also mit einem knalligen Orange oder so, dann werden die viel besser genutzt und viel besser wahrgenommen.
Gibt es denn Vorbilder im Ausland, wo Sie sagen, das sind Konzepte, die Ihnen gefallen, so könnte man das vielleicht noch besser angehen?
Ja, also sehr aktiv, was dieses Thema angeht, ist beispielsweise die Schweiz. Da gibt es einen Verein, der IGSU nennt er sich, die zum einen Aufklärungsmaterialien produzieren und Aufklärungskampagnen durchführen. Und die haben beispielsweise Abfall- oder Litteringbeauftragte, das heißt junge Menschen, die sie in Parkanlagen schicken oder eben in Einkaufsstraßen schicken, um dort ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, was sehr gut funktioniert.
Die suchen dann Kontakt zu den Leuten, die da auf den Wiesen sitzen oder die da wohnen und arbeiten und sprechen sie an auf das Thema.
Mhm.
Und das gibt's bei uns nicht?
Doch, in Hamburg gab es vor 2 Jahren so eine Aktion. Sie hießen Quartiersbeauftragte, die in ihren eigenen Wohnquartieren die Leute angesprochen haben, wenn sie solche Verunreinigungen festgestellt haben.
Können Sie mal die Zigarettenkippe vom Gänseblümchen nehmen? So stelle ich mir das vor. Marco Breitbart war das, Ingenieur an der RWTH Aachen. Und wenn wir über Vermüllung des öffentlichen Raums reden, dann fallen einem ja gleich auch so Bilder ein, die man lieber vergessen würde, also von Räumen, die man selber so besucht hat. Zum Beispiel öffentliche Toiletten oder auch die gerade angesprochenen Parks oder, wo auch viele Menschen zusammenkommen, Flugzeuge. Und da sprechen wir gleich mit einer Stewardess darüber, was sie vorfindet, wenn die Passagiere weg sind.
Deutschlandfunk Nova.
Im Flugzeug, da kann man ja meistens die Bordcrew beobachten, wie sie ständig irgendwas anderes macht. Essen austeilen, für Sicherheit sorgen, darauf achten, dass es allen gut geht. Sich also wirklich um alles kümmert, was während des Fluges so anfällt. Und was auf jeden Fall anfällt bei so einem Flug, ist eine riesige Menge Müll. Im Flugzeug gibt es ja auch nicht wirklich Mülleimer. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter kommen dann auch immer wieder mit Müllbeuteln rum deswegen und sammeln den Müll ein, um das Schlimmste zu verhindern. Eva Maria ist Flugbegleiterin und auf Instagram auch bekannt als Flying Efi. Sie kann uns mal einen realistischen Einblick geben, wie es ist mit der Sauberkeit der Passagiere, wie es da wirklich aussieht. Sie hat mir beschrieben, wie ein Flugzeug aussieht, wenn nach der Landung alle Passagiere raus sind.
Also um das wirklich auf Deutsch zu sagen, eigentlich soll man das Wort Bombe ja nicht mit einem Flugzeug in Verbindung bringen, aber es ist tatsächlich so, dass der Flieger ausschaut, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also selbst die Passagiere, die dann aussteigen, wundern sich dann, wie der Flieger wirklich ausschaut, aber es ist wirklich jedes Mal so und man glaubt nur, wenn man es wirklich mal gesehen hat.
Ihr stellt das jedes Mal fest. Das ist eigentlich ohne Ausnahme so?
Es gibt tatsächlich ein einziges Land, wo es nicht so ist. Und zwar handelt es sich dabei um Japan. Das sind wirklich die reinlichsten Menschen, die es gibt. Und die verlieren ihren Anstand auch an Bord nicht. Weil alle anderen Kulturen, kann ich leider echt nur sagen, die vergessen den Anstand. Die geben den am Check-in ab und holen ihn dann wieder ab, wenn sie den Koffer am Zielort abholen.
Möchtest du, nachdem du die Japaner so gelobt hast, vielleicht auch jemand anders ein bisschen hervorheben, was es Negative angeht?
Also die Armen, es tut mir voll leid, ich liebe ja die indische Kultur, aber es ist tatsächlich so, nach einem Indienflug, das ist eigentlich unser schlimmster Flug, wie der Flieger danach ausschaut, da denkt man eigentlich, der braucht eine Grundsanierung innen drin, also Indien, glaube ich, toppt alles.
Okay, soweit dein Eindruck. Ihr selbst müsst nur während des Fluges für Ordnung sorgen, damit ich das richtig verstehe. Aber wenn ihr gelandet seid, dann übernehmen die Putzkräfte vor Ort, oder?
Genau, also das ist von Airline zu Airline unterschiedlich. Aber für die Airline, für die ich arbeite, dann müssen wir gehen quasi, wenn der letzte Passagier von Bord ist, dann suchen wir nur nach zurückgebliebenen persönlichen Gegenständen, die wir halt abgeben müssten. Aber wir gehen dann wirklich nach dem letzten Gast auch von Bord, Gott sei Dank. Und so müssen wir genau nur während dem Flug für etwas Ordnung sorgen.
Und wenn ihr nach der Landung den Menschen dann einzeln in der Regel ja dann auf Wiedersehen sagt, dann schaut ihr dann schon hinter die, was da so auf die Putzkräfte zukommt?
Definitiv. Also vor allem zum Teil, wenn wir auf Kurzstrecke fliegen, dann ist ja so, dass wir gar nicht von Bord gehen. Dann bleiben wir ja im Transit im Flugzeug und wir schauen denen dann ja quasi bei der Arbeit zu. Also die haben wirklich meinen allergrößten Respekt, was die zum Teil da einfach sauber machen müssen.
Wo ist es denn am schlimmsten mit der Verschmutzung? In der Economy Class, Business Class oder in der ersten Klasse?
Also je weiter man nach vorne kommt, beziehungsweise nach oben, je nachdem welches Flugzeug ist, wird es natürlich besser, je höher die Klasse. Also Eco ist natürlich am allerschlimmsten und dann wird es immer besser. Und in der First ist dann ganz selten, dass irgendwas passiert. Also ich meine, auch da gibt es welche, die überhaupt nicht auf Ordnung achten. Aber da müssen wir natürlich auch besser drauf achten, weil man den anderen Gästen gegenüber natürlich in der First ist einfach auch schuldig ist. Also da müssen wir für Ordnung sorgen. Aber es ist eigentlich in der Eco am allerschlimmsten. Und klar, es gibt auch in der Business mal, gerade wenn es eine Großfamilie ist, da schaut es dann am Boden auch aus, als hätten die da gewohnt 2 Wochen. Aber es ist grundsätzlich schon in der Eco am schlimmsten.
Und was bleibt da liegen?
Alles. Also wir verstehen auch nicht, wie kann man aus 7 Stunden so viel Dreck einfach machen und hinterlassen. Also da bleibt alles von Essensresten über Verpackungsmüll, ist meistens der Fall, und vollgemachte Windeln, zum Teil wirklich auch Brechtüten, die voll sind. Also man glaubt es nicht, es wird alles hinterlassen. Also als würde der Mülleimer einfach nicht existieren im Flieger.
Also eigentlich reicht mir deine Antwort mit diesen vollgebrochenen Tüten schon, aber ich möchte trotzdem die Frage stellen, weil wir sie ja alle kennen, die Situation, dass man da auf die Toiletten geht und sich auch als Passagier manchmal fragt, was war hier vor mir los in den letzten 4 Stunden? Und wie konnte der gerade rausgekommen ist, hier überhaupt mehr als eine halbe Sekunde drinnen bleiben? Wie steht's da für dich? Was ist deine Perspektive auf dieses Thema? Weil das müsst ihr ja, glaube ich, auch während des Fluges intakt halten.
Also wir sind dafür verantwortlich, dass die Toiletten halt nachgesteckt sind, sprich Toilettenpapier und alle Artikel vorhanden sind. Aber wir müssen keine Toilette reinigen. Also das ist definitiv nicht unsere Aufgabe. Und wenn die Toilette mal einfach zu schlimm ist und einfach nicht mehr benutzbar ist, dann sperren wir die eiskalt. Und dann tut es mir halt leid und sind halt für 300 Gäste, gibt es dann eine Toilette weniger und dann stehen sie halt nur 1 Stunde länger an. Aber also wir sind definitiv nicht dafür verantwortlich, irgendwas sauber zu machen.
Mein Eindruck ist aber, dass ich das schon mal mitbekommen habe, dass die Toiletten während des Fluges so in der Mitte nochmal aufgehübscht wurden. Das ist dann nett von der Crew, dass die das macht, aber es ist gar nicht ihre Aufgabe in der Regel?
Bei meiner Airline, wie gesagt, nicht. Also wir machen das, wir hübschen die schon auf und wir haben ja Handschuhe. Also ich hebe schon sauber, wenn jetzt da irgendwelche Papierhandtücher am Boden sind, vor allem in der Business, schaue ich auch, dass das einfach sauber ist. Ist auch aus Brandschutzgründen natürlich für uns ein wichtiger Punkt. Also es darf nirgends Papier rumliegen, weil im Flieger ist halt alles, was irgendwo rumliegt, gefährlich in Hinsicht auf Brände. Und in der Business, da schauen wir natürlich schon, dass die ganze Sache sauber aussieht, aber also eklige Sachen müssen wir definitiv nicht, auch nicht mit in Handschuhen anfassen. Man macht es tatsächlich, weil irgendwann ist einem dann auch egal, also man stumpft da tatsächlich ab, aber es wird nicht von uns verlangt.
Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben, was dein Highlight angeht, was solche Situationen angeht?
Ja, also was eigentlich zur Tagesordnung gehört, ist, dass der Boden nass ist und es offensichtlich sich nicht um Wasser handelt. Also das passiert ständig, egal in welcher Klasse, leider zum Teil auch. Ich weiß nicht wie, aber dann hat der Flieger wahrscheinlich gewackelt, wie auch immer. Aber das allerkrasseste Highlight ist einmal in der Business, da geht ein Herr aus der Toilette raus und sagt, ja, da ist kein Toilettenpapier mehr oder irgendwas hat gefehlt. Und ich so, ja, kein Problem, check ich, wenn sie draußen sind. Und dann schaue ich rein und dann denke ich mir nur so, was riecht denn da so komisch, eklig?
Nein.
Und dann schaue ich halt mich um und ich bin froh, dass ich nicht ganz reingegangen bin, weil er hat leider beim großen Geschäft die Schüssel nicht getroffen.
Nein.
Und es war echt, ich würde es nicht, keiner würde es mir glauben, wir haben dann echt ein Foto gemacht, weil ich mir gedacht habe, die daheim, die glauben mir das nicht. Also es ist unfassbar, was uns da einfach zugemutet wird. Das ist einfach krass. Also sowas wird gefühlt am Boden nie passieren.
Das stimmt nicht. Da wollte ich an der Stelle gerade sagen, ich habe da, aber ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, ähnliche Erlebnisse gehabt, wo ich gedacht habe, was ist hier vor mir auf Toilette passiert? Das klären wir dann vielleicht in einer anderen Sendung. Da geht es um Fetische, könnte ich mir vorstellen.
Okay. Oh, weh.
Was ist denn dein Eindruck, wo sind die Leute disziplinierter, wenn sie in den Urlaub fliegen oder wenn sie aus dem Urlaub kommen? Wann sind sie kooperativer, aufmerksamer und denken vielleicht auch an das, was nach ihnen passiert?
Definitiv, wenn sie in den Urlaub fliegen, weil dann haben sie gefühlt nur den Anstand, den man ja im normalen alltäglichen Leben einfach an den Tag legen muss und im Büroalltag. Da habe ich das Gefühl, bringen sie den Anstand noch mit. Und wenn sie dann aus dem Urlaub kommen, dann, ich denke, das kommt einfach daher, dass sie es gewohnt sind, dass die putzfreie Urlaub halt jeden Tag nach ihnen hinterher putzt. Aber oft ist, also wir empfinden es so, dass nach dem Urlaub gefühlt jeglicher Anstand einfach im Urlaub gelassen wurde.
Und gibt es manchmal auch zwischen den Passagieren Kontroversen um Müll, um Verhalten, um, keine Ahnung, Benutzung von Toiletten?
Definitiv, also die Gäste sagen dann, die Toilette ist dreckig. Also die denken, wir sind dort zuständig und das ist bei anderen Airlines vielleicht auch so, weil das ist halt schwierig. Und die verlangen natürlich, dass die Toiletten sauber sind, aber man müsste sie dann halt einfach auch so hinterlassen, wie man sie vorfinden will. Deswegen, da wird man definitiv öfter angesprochen, ja.
Einfach mal an die Leute denken, die dann nach einem kommen. So lautet der Appell. Flugbegleiterin Eva Maria war das, auf Instagram auch als Flying Efi bekannt.
Deutschlandfunk Nova.
Die eigene Wohnung völlig wildfremden Leuten zu hinterlassen, die man noch nie im Leben vorher getroffen hat, das wäre vor über 10 Jahren vielleicht undenkbar gewesen. Heute macht man das ganz easy und natürlich über Plattformen wie zum Beispiel Airbnb. Sehr wenige Klicks und man kann seine Privatunterkunft buchen in über 190 Länder weltweit. Und wenn du deine Wohnung vermietest, ja, dann vertraust du irgendwie darauf, dass dein Zuhause, wenn du zurückkehrst, dann immer noch dein Zuhause ist. Also zumindest irgendwie. Das hat auch Ari Thiemann gemacht. Er ist Stand-up-Comedian aus New York City und vermietete mal seine Wohnung an einen Typen, der angeblich wegen einer Hochzeit in der Stadt ist. Als Ari dann in seine Wohnung zurückkommt, bietet sich ihm folgendes Bild. Überall liegen Kondome rum und eine Gruppe halbnackter, übergewichtiger Menschen läuft leicht aufgeregt durch sein Apartment.
Und ich sehe die Menschen in der Wohnung und denke sofort, oh, die Leute hier drehen einen Porno. Ich habe keine Ahnung, was in den 5 Stunden zuvor passiert ist, aber mir war klar, es hatte irgendwas mit Sex zu tun.
Aris New Yorker Luxuswohnung war Schauplatz einer Sexorgie geworden. Sein Airbnb-Untermieter hatte ganz öffentlich auf Twitter tatsächlich zu einer Sexparty eingeladen.
Heute Abend Triple X Freak Fest, 7. Avenue, 22 Uhr bis 4 Uhr. $20 vor 1 Uhr, $25 danach.
Nachdem die angerückte Polizei die Wohnung mit den fülligen Halbnackten geräumt hatte, beginnt Ari sofort den Schaden aufzulisten. Viele seiner teuren Möbel sind komplett, man darf sagen, im Arsch oder mit Flecken übersät. Aris Schlagzeug und seine teure Fender-E-Gitarre sind komplett zertrümmert. Und dann kommt es noch schlimmer, weil der Hausmeister sofort Aris Vermieter alarmiert hat, wird ihm noch am selben Tag die Wohnung gekündigt.
Und wir haben Airbnb angerufen und haben gesagt, hallo, wir haben hier ein Desaster. Und der Typ an der anderen Leitung meinte, also ich bin hier in meinem Callcenter, ich kann nichts für euch tun. Und so wie er das gesagt hat, klang es auch so, als würde erstmal nichts passieren. Und daraufhin habe ich einen offenen Brief auf Tumblr geschrieben.
Nur nach 24 Stunden nach seinem öffentlichen Post kommt er aus dem fernen San Francisco tatsächlich eine Reaktion. Um den Image-Schaden möglichst gering zu halten, besorgt Airbnb Ari für eine Woche ein Hotelzimmer, ist ja schon mal ganz nett, und überweist ihm $24.000 als Entschädigung. Allerdings sind $24.000, wenn man die New Yorker Maßstäbe kennt, ganz deutlich zu wenig, um den Schaden zu decken. Und das sagt auch Ari selbst. Durch den Vorfall steht Ari im Raum New York City nun leider aber auch auf einer schwarzen Liste. Das ist sowas wie ein Schufa-Eintrag und hat aus diesem Grund einfach riesige Probleme, eine neue Wohnung zu finden. Deswegen hat er Airbnb verklagt und will vor Gericht ziehen. Die ganze Geschichte, die könnt ihr nochmal in aller Ausführlichkeit, in aller erschreckenden Ausführlichkeit hören. Und zwar auf deutschlandfunknova.de und zwar ganz einfach in der 100-Folge Mein zerstörtes Zuhause. Und das war's für heute im Ab21-Podcast. Ich nehme mit, dass Menschen wie Ari aus New York, wie Robin oder Eva Maria ganz schön gelitten haben oder auch manchmal leiden immer noch, weil es anderen Leuten wurscht war oder ist, was passiert, wenn sie selbst wieder weg sind. Und ich glaube, die Lösung ist natürlich ganz einfach, die liegt ja auf der Hand. Hilfreich wäre wahrscheinlich einfach echt, wenn wir alle ein bisschen weniger an uns und immer noch ein bisschen mehr an die anderen denken. Klingt vielleicht etwas boring, moralisierend, aber dafür dann selber auch saubere Parks oder saubere Toiletten zu haben, das wäre ja auch mal was.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Heppenheim. Zwei Papageien haben in Hessen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau am Samstagmorgen grausige Hilfeschreie vernommen und daraufhin die Beamten alarmiert. Sie habe geglaubt, jemand werde erwürgt. Die Ordnungshüter machten sich auf die Suche und wurden schnell fündig. Anders als befürchtet stellten sich die Hilfeschreie als Schabernack von 2 Gelbkopfpapageien heraus, die lautstark Rabatz machten. Als sich die Polizisten den Papageien näherten, zeigten sich die Vögel plötzlich von ihrer besten Seite. Einer von ihnen war sogar so neugierig, dass er sich auf die Schulter einer Polizeibeamtin setzte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.